Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 434.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Christoph Richter hat sich die reiche Gemeinde in Sachsen-Anhalt angeschaut und andere Kommunen im Land, die sich aufgrund leerer Kassen zum Beispiel nicht so einen Theaterneubau leisten können.
Nach aktuellen Angaben der Landesregierung haben mehr als 10% der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt für 2015 keinen genehmigten Haushalt vorlegen können. 14 Städte der 214 Kommunen im Land konnten nicht mal einen Haushalt beschließen. Für den Sozialdemokraten Frank Darmsch kommt das nicht überraschend. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde Oberharz, die unterhalb des Brockens liegt. Nur 130 Kilometer von Zielitz entfernt, doch die Orte trennen Welten. Mit Blick auf den Haushalt könnte man meinen, auf einem anderen Finanzplaneten gelandet zu sein. Zwischen Einnahmen und Ausgaben ergibt sich in der Gemeinde Oberharz eine Lücke von 1,8 Millionen Euro, die man mühselig abarbeite, sagt Bürgermeister Darmsch. Der uns vorliegende Haushaltskonsolidierungsplan der Gemeinde Oberharz, idyllisch in den Bergen gelegen, liest sich ausschnittsweise wie folgt.
Schließung des Kindergartens, Reduzierung der Kosten der Pflege der Grünanlagen, Reduzierung der Kosten der Kinderspielplätze, Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung, Reduzierung des Zuschusses für Sportstätten, Übergabe der Bibliothek an einen Förderverein, Übergabe des Freibads an einen Förderverein.
Im Klartext heißt das, ohne das Engagement der Bürgerschaft hätte man die Bibliothek und das Freibad schließen müssen. Trotz 1 Million Tagestouristen, trotz rund 360.000 Übernachtungen, musste sich die Stadt Oberharz mit einer Fläche von 272 Quadratkilometern, ist sie etwa halb so groß wie das Land Bremen, im Jahr 2013 für zahlungsunfähig erklären, weshalb Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht, CDU, dem Bürgermeister Darmsch für ein halbes Jahr einen Zwangsverwalter an die Seite gestellt hatte. Eine der Ursachen für das Haushaltsdefizit sieht der Bürgermeister in der Gemeindegebietsreform von 2009-2010. Damals hatte man quasi alle Amernharzer Ortschaften in der Stadt Oberharz zusammengefasst. Die Zahlungsschwierigkeiten waren vorhersehbar, sagt Bürgermeister Darmsch. In den letzten 5 Jahren hat die Stadt Oberharz heftig gespart und die Schulden Stück für Stück abgebaut. Derzeit beträgt das Defizit knapp 2 Millionen Euro, sagt Darmsch, der sich mehr interkommunale Solidarität wünscht.
Diese Ausgleichsfunktion, die sollte also schon von der, ich nenne das jetzt mal, großen Politik aufstrukturiert werden, weil wer gibt schon gerne von selbst Geld her, weil oft ist es eben auch viel Glück, die also nicht unbedingt gewachsen sind auf der Kreativität der jeweiligen Räte oder weil die besonders pfiffig sind, sondern einfach, weil die Bedingungen von außen so sind, wie sie sind, so dass das einfach aus dieser Situation heraus auf jeden Fall auch viel zurückkommen müsste zu den anderen Mitgliedern der kommunalen Familie, damit bei dem einen natürlich Theaterneubauten entstehen können, aber bei den anderen Theater nicht geschlossen werden müssen.
Wir sind ja vorhin stehen geblieben, heute Morgen, dritter Akt, erste Szene.
Heute Morgen um 8, das war wirklich anstrengend.
Anstrengend, ja, wir haben ja um 5 gebucht, ne?
Dass es weder ein Theater noch ein Kino gibt. Am Rand der Gemeinde Oberharz wollen sich Ehrenamtliche mit der Situation nicht abfinden. Daher haben sie den Verein Kulturrevier Harz gegründet, um die alte Waldbühne Benneckenstein zu reaktivieren.
Wir haben uns das Ziel gemacht, das Hauptziel gemacht, diese Bühne wieder aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und wollen dort halt im Sommer erstmal nur, weil natürlich eine Open-Air-Bühne kann man natürlich primär im Sommer bespielen,
sagt der studierte Theaterwissenschaftler Janek Liebetruth, einer der Organisatoren. In den letzten 4 Jahren hat er als Regieassistent am Stuttgarter Schauspiel gearbeitet. Er stammt aus dem Harz. Das Studium der Theaterwissenschaften hat ihn nach Berlin, dann in den mittleren Westen der USA verschlagen. Jetzt ist er in die Provinz zurückgekommen. Liebetruth will zeigen,
dass wir hier auch professionelle, niveauvolle Theaterkunst machen können, so wie es die anderen Stadt- und Staatstheater auch können.
Für den Oberharzer Bürgermeister Frank Darmsch genau die richtige Herangehensweise. Denn, Liebetrud, stelle die einzig richtige Frage.
Was will ich in dieser Region? Will ich, dass es Wolfserwartungsland wird? Oder will ich, dass dort Menschen, so wie es schon seit gut 100 Jahren üblich ist, sich erholen, ihre Arbeitskraft regenerieren und Freude und Spaß haben?
Auch die Gemeinde Oberharz habe Bodenschätze vorzuweisen, zwar kein Kali, dafür aber Kalk, das im Harz im großen Stil abgebaut wird. Mit dem klitzekleinen, aber sehr bedeutenden Unterschied, dass die Kommune Oberharz davon überhaupt nicht profitiert, obwohl die Felswerke hier ganze Kalkberge abbaggern. Anders als in Zielitz landen die Gewerbesteuern aber nicht in der Gemeinde Oberharz, klagt Bürgermeister Frank Darmsch, denn das Unternehmen zahlt die Steuern am Betriebssitz in Goslar, also in Niedersachsen. Auch an den Trinkwassertalsperren verdienten andere. Die braunen Augen des gelernten Elektroinstallateurs funkeln.
Da müsste man ran, da müsste man was ändern, das steht aber nicht in unserer Macht.
Glanz und Elend. In Sachsen-Anhalt liegt beides anscheinend gar nicht weit auseinander.
Ein Bericht von Christoph Richter.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eigentlich ist die klassische Funktion des Marktes relativ leicht zu beschreiben. Da sind auf der einen Seite die Produzenten, die ihre Waren und Leistungen anbieten, und auf der anderen Seite die Konsumenten, die sie kaufen. Aber in vielen Bereichen ist der Käufer zugleich auch noch Dienstleister. Man transportiert seine Möbel und montiert sie, man füllt sich im Supermarkt die Äpfel in die Tüte oder man checkt sich beim Flug selbst ein, weil man ja sonst noch eine zusätzliche Gebühr zahlen müsste. Ist das ein Gewinn für jeden? Bitte bedienen Sie sich selbst, ist der Titel des Features von Christian Bläs.
Im Einkaufscenter und Discount, da bin ich immer schlecht gelaunt. Im endlos großen Supermarkt, da droht mir gleich ein Herzinfarkt. Da liegen die Regale voll, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Oh. Da wird das Kaufen zur Tortur, ich geh zur Tante.
Ein ganz normaler Nachmittag in einem Real-Supermarkt. Es ist voll und an den Kassen haben sich Schlangen gebildet. Die Kassiererinnen tun, was sie können, dennoch sind einige Kunden ungeduldig. Ihnen macht der Supermarkt ein Angebot. Etwas abseits ist ein vollautomatisches Kassensystem aufgebaut. Die Versuchung ist groß, es sieht einfach aus und man muss nicht warten. Dafür allerdings mitarbeiten und die Waren selbst einscannen.
Willkommen bei Real. Wenn Sie eine Payback-Karte besitzen, scannen Sie diese jetzt. Beginnen Sie mit dem Scannen. 1,99 Euro. 55 Cent.
Vorreiter und Antreiber dieser Entwicklung ist der skandinavische Möbelriese IKEA.
Die haben nämlich noch einen weiteren Schritt gemacht, nicht nur, dass man sich selbst bedient, sondern dass man die Endfertigung des Produkts, also der Aufbau des Regals oder was auch immer, übernimmt.
Günter Voss, emeritierter Professor für Industrie- und Techniksoziologie aus München.
Und eine andere Leistung ist das, was dann ganz früh schon bei McDonald's und inzwischen bei allen Fastfood-Lokalen passiert, dass wir selber aufräumen oder selber von einem Tresen etwas abholen.
Im Gegensatz zum klassischen, eher passiv agierenden Kunden ist der arbeitende Kunde bei der Produktion von Gütern oder beim Erbringen von Dienstleistungen aktiv beteiligt. In Deutschland hat diese Entwicklung in den 1950er Jahren begonnen, mit dem Aufkommen der ersten Supermärkte.
In Westdeutschland wird es seiner Majestät dem Kunden mit den neuen Selbstbedienungsläden immer leichter gemacht. In diesem soeben in Düsseldorf eröffneten Geschäft bedienen Sie sich selbst auf einem Rundgang, der Sie an allen Waren vorbeiführt.
Die Kunden mussten sich erst daran gewöhnen, dass das ganz neuere Vorgänge sind. Zum Beispiel auch, dass das Herausholen aus dem Regal ja auch schon ein Entscheidungsprozess ist. Man geht nicht hin und sagt, ich brauche das, das und das, und die Verkäuferin berät einen und legt einem was vor, sondern man muss sich selber das auswählen. Das heißt, die Kunden treffen die Entscheidung schon am Regal und nicht dann, wenn sie einer Verkäuferin gegenüberstehen.
Günter Voss beschäftigt sich mit dem Phänomen des arbeitenden Kunden schon seit rund 20 Jahren.
Um bei ihren eigenen Mitarbeitern eine möglichst optimale, messbare Arbeitsleistung zu erreichen, steht eine Firma oft vor enormen innerbetrieblichen Herausforderungen. Mit dem arbeitenden Kunden der Neuzeit, der sich in der Regel hochmotiviert ans Werk macht, ersparen sich viele Unternehmen diesen Aufwand. Wenn auch nur in Bezug auf ganz bestimmte Tätigkeiten, wie etwa den Zusammenbau von Möbeln. Dass sich dies letztlich nicht nur für den Verbraucher bezahlt macht, liegt auf der Hand.
Bleiben wir beim Beispiel IKEA. Von Billy, dem Kultregal des schwedischen Möbelhauses, wurden bis heute weltweit über 50 Millionen Stück verkauft. Veranschlagt man für den Aufbau des Klassikers pro Exemplar nur 15 Minuten Arbeitszeit, dann kommen insgesamt 12,5 Millionen Arbeitsstunden zusammen, die IKEA-Kunden alleine beim Billy-Aufbau erbracht haben. Den Mindestlohn von 8,50 Euro zugrunde gelegt, hat IKEA damit bis heute deutlich über 100 Millionen Euro an Arbeitskosten auf seine Kunden abgewälzt.
Eine viel interessantere Stufe ist das, was eigentlich dann jetzt, oder es ist auch schon eine Zeit her, mit der Entstehung des Internet, vor allen Dingen aber des sozialen Internet, also Internet 2 oder Web 2.0, entsteht, nämlich, dass über die neuen technischen Möglichkeiten, die sich ja explosionsartig vervielfältigen mit den kleinen Geräten, die wir alle dabei haben, man an vielen Stellen sich einklinken kann in Prozesse aller Art. Und dies haben die Betriebe sofort genutzt, um Kunden einzubeziehen in eine erweiterte Form von Selbstbedienung.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen.
Die Zeiten, in denen man beim Check-in am Flughafen immer lange in der Schlange anstehen musste, sind weitgehend vorbei. Internet und Smartphone sorgen inzwischen dafür, dass Fluggäste schon einen Tag vor dem Abflug von zu Hause aus einchecken können. Die Bordkarte gibt es dann entweder direkt aufs Handy oder vor Ort am Check-in-Automaten zum Selbstausdrucken.
Die Zahl der Passagiere, die also das Self-Check-in, Easy-Check-in, kann man es auch nennen, nicht in Anspruch nehmen, die wird von Jahr zu Jahr kleiner. Im Grunde genommen, wer es einmal gemacht hat, möchte es nicht mehr missen.
Wolfgang Weber, Pressesprecher für die Regionen Nord- und Ostdeutschland bei der deutschen Lufthansa.
Und vor allen Dingen, es hat natürlich den großen Vorteil, dass Sie bei uns beispielsweise 23 Stunden vor Abflug selbst einchecken können. Das kann mitten in der Nacht sein, wann immer. Und Sie können es zu Hause machen und Sie können dann gleichzeitig natürlich Ihren Sitzplatz wählen. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber all denen, die damit warten bis kurz vor Abflug.
Wie viel Personalkosten die Lufthansa womöglich alleine dadurch spart, dass viele ihrer Fluggäste den Check-in selbst übernehmen, kann oder möchte der Unternehmenssprecher leider nicht verraten.
Also bei uns im Institut hat das noch niemand ja vorher schon.
Karl Brinke, Arbeitsmarktexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW.
Und weltweit kenne ich auch keine entsprechenden Studien, wo systematisch mal angegangen wurde, welche Effekte denn aus dieser Tendenz, dem Kunden Leistungen zu übertragen, die vorher von den Unternehmen selbst erbracht worden sind, welche ökonomischen Effekte das gehabt hat. Das liegt wohl daran, dass eben auch in der Wissenschaft und nicht nur beim Kunden allgemein akzeptiert wird, dass es eben diese Mechanismen gibt, dass die Unternehmen sparen wollen und der Kunde von daher Leistungen erbringt, die eigentlich früher zum Service gehört haben.
Laut DIW ist der Anteil an Jobs, für die keine Berufsausbildung nötig ist, in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich gesunken. Zwischen 2000 und 2013 von 28% auf 21%.
Das spiegelt sich natürlich auf der anderen Seite auch bei den Arbeitslosen wieder. Und da kann man sehen, dass eben gerade diejenigen Betroffenen besonders große Probleme haben, wieder in einen Job zu kommen, die keine Berufsausbildung haben. Hier haben wir ein krasses Missverhältnis zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen. Auf eine offene Stelle für einen einfachen Job kommen derzeit 14 Arbeitslose, die keine Berufsausbildung haben.
Die Auswirkungen bleiben keineswegs auf Jobs für Berufstätige mit geringer Qualifizierung beschränkt. So erledigen wir zum Beispiel als Bankkunden inzwischen viele Dinge selbst, für die ursprünglich einmal geschultes Fachpersonal vonnöten war. Vom Ausführen einer Geldüberweisung bis hin zum Verwalten des eigenen Wertpapierdepots. Eine ähnliche Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren in der Reisebranche vollzogen. Mit Aufkommen des Internet.
Die Kunden glaubten, damit über dieselben Informationen zu verfügen wie die Reisebüros, was aber nicht stimmt.
Von 13.700 stationären Reisebüros im Jahre 2004 blieben bis 2013 nur knapp 10.000 übrig. Ein Rückgang um rund 30%. Erst 2015 wurde dieser Trend gestoppt. Die Zahl der Reisebüros nahm sogar wieder leicht zu. Der Deutsche Reiseverband führt dies auf eine wachsende Überforderung der Verbraucher zurück. Die Flut selbstbuchbarer Reiseangebote lässt demnach offenbar immer mehr arbeitende Kunden an ihre Kompetenzgrenzen stoßen. Stattdessen scheint wieder verstärkt der persönliche Service durch qualifiziertes Fachpersonal gefragt zu sein.
Eine Tankstelle im Berliner Bezirk Kreuzberg.
Wir haben ganz gezielt Kunden, die nur herkommen, wenn der Tankwartservice da ist. Das heißt, die auch explizit fragen, wann ist der denn da?
Thorsten Schulze, Pächter von 6 Shell-Tankstellen in Berlin.
Die Aufgaben des Tankwartservice sind in erster Linie, den Kunden zu betanken, auf Wunsch zu betanken, ihm die Scheiben zu reinigen. Und der Tankwartservice bietet an, dass er Öl kontrolliert, Wasser, ob Winterklarsicht oder Sommerklarsicht nachgefüllt wird. Der Tankwartservice, wenn der Kunde das wünscht, prüft auch die Luft oder tauscht auch mal eine Birne aus, wenn die defekt ist.
Thorsten Schulze bietet den Tankwartservice an insgesamt 3 seiner Tankstellen an, jeweils montags bis freitags zwischen 10 und 18:30 Uhr. Für die Kunden ist das Angebot kostenlos. Der erhöhte Kostenaufwand, den der dafür zusätzlich eingestellte Mitarbeiter verursacht, rechnet sich für den Pächter aber anscheinend trotzdem.
Wir haben eine ganze Menge Stammkunden, die sehr dankbar dafür sind, dass es diesen Service gibt. Und das macht sich natürlich automatisch auch bemerkbar, wenn es um Shoppensätze geht oder um Waschumsatz. Das heißt, dass wir den Kunden praktisch binden, ist wie eine Art Kundenbindungsprogramm. Also ich glaube, dass wir unterm Strich, auch wenn der Service kostenlos ist, davon profitieren durch mehr Umsatz. Das hat sich auch bestätigt nach der Einführung des Tankwartservice.
Das Wiedererstarken stationärer Reisebüros, die Rückkehr des Tankwarts, sind das etwa erste Vorzeichen dafür, dass wir in unserer Rolle als Kunden in Zukunft vielleicht doch wieder weniger werden arbeiten müssen? Günter Voss ist da skeptisch.
Es gibt zunehmend Serviceangebote, wo man überhäuft wird mit Service. Dafür muss man bezahlen.
Man kann Crowdsourcing ohne Probleme als eine neue Form des Outsourcings bezeichnen.
Christian Papstdorf, Juniorprofessor für Techniksoziologie an der Technischen Universität Chemnitz.
Es gibt also sehr viele Parallelen. Outsourcing bezeichnet ja generell einen Prozess des Auslagerns von Arbeitstätigkeiten eher so in 90er oder 0er Jahren in Niedriglohnländer. Und eine Auslagerung, ein Outsourcing findet auch bei Crowdsourcing statt. Allerdings im ersten Zugang nicht in spezielle Länder halt, sondern eher ins Internet halt. Also an die Masse der User. Es gibt also da oft so offene Aufrufe, beteiligt euch daran oder daran. Und das sind in der Regel Arbeitstätigkeiten, die vorher von Unternehmen selbst erbracht wurden und eben jetzt ausgelagert werden.
Der Begriff Crowdsourcing setzt sich zusammen aus den Wörtern Crowd und Outsourcing. Er bezeichnet in der Regel das Auslagern bestimmter Teilaufgaben aus einem Unternehmen an eine Gruppe freiwilliger Internetnutzer. In seinem Buch Die Zeitfresser beschreibt Craig Lambert, wie das Crowdsourcing vor allem von Technologieunternehmen nach und nach in den Alltag der Verbraucher eingeführt wurde.
Als Anfang der 1980er Jahre PCs auf den Markt kamen, standen die Hersteller vor der enormen Aufgabe, ihren Kunden beizubringen, wie man mit der neuen Technik umging. Jahrelang boten die Firmen diesen Service unentgeltlich an, aber er war arbeitsintensiv und kostspielig. Im nächsten Schritt überließen es die Hersteller anderen Nutzern, Nutzerprobleme zu lösen. Es fand im Grunde ein Crowdsourcing des technischen Supports statt.
Auch wenn es darum geht, Produktinnovationen voranzutreiben, übernehmen arbeitende Kunden eine immer wichtigere Rolle. Die Fachwelt hat dafür den Begriff User Innovation geprägt. Noch einmal Christian Papsdorf von der TU Chemnitz.
Es war ganz am Anfang auch die Neugier, der Spaß, überhaupt mitzumachen, die Möglichkeit überhaupt zu haben, einem großen Unternehmen, jetzt einem Automobilhersteller oder sowas, als kleiner User, als Amateur was sagen zu können, was die auch ernst nehmen, sozusagen demokratisch mitzuarbeiten, an technischen Entwicklungen zu partizipieren.
Für den Industriesoziologen Günther Voss steht fest, der arbeitende Kunde der Zukunft wird zunehmend unter Druck geraten, vermehrt solche Leistungen zu erbringen, die für Unternehmen ökonomisch nutzbar sind. Auch dürften die Grenzen zwischen betrieblicher und privater Arbeit seiner Meinung nach in absehbarer Zeit immer stärker verschwimmen. Das wiederum wirft laut Voss gleich eine ganze Reihe neuer Fragen auf.
Wer kümmert sich eigentlich um die Interessen der Kunden in Bezug auf dieses Thema? Ich habe mit den Verbraucherschützern geredet und die waren ganz erstaunt, erstens über das Thema und zweitens, ob sie denn zuständig sein könnten, weil sie kümmern sich doch nur um die ökonomischen Interessen der Kunden, also ob die Preise angemessen sind und ob die Produktqualität gut ist. Aber dass man irgendjemand sich drum kümmern müsste, wie die Arbeitsbedingungen sind, dafür ist niemand zuständig. Und die Kollaboration von Maschinen und Menschen wird zu einem ganz heißen Thema werden.
2,10 €. Die Gesamtsumme beträgt 5,19 €. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsmethode.
Das Kaufen zur Tortur, ich geh zur Tante Emma nur. Im Tante Emma Laden, an der Ecke vis-à-vis. Wenn an der Tür die Glocke bimmelt, ist das beinahe schon Nostalgie. Tante Emma, Tante Emma, Tante Emma.
Bitte bedienen Sie sich selbst. Das war das Zeitfragen-Feature.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Der SPD-Vorsitzende Gabriel hat eine umfassende Reform der Altersvorsorge angekündigt. Die gesetzliche Rente müsse auf dem jetzigen Niveau stabilisiert werden, sagte er der Funke Mediengruppe. Damit stellt Gabriel eine frühere Rentenreform der rot-grünen Bundesregierung in Frage, der zufolge die Rente von derzeit knapp 48% des Durchschnittslohns bis 2030 auf 43% sinken würde.
Deutschlandradio Kultur. Literatur.
Bücher sind nicht nur zum Lesen da. Karl Lagerfelds Bibliothek in Paris umfasst über 300.000 Bände, vor allem über Mode und Kunst. Susanne von Schenk und Ralf Beiderkellen haben einige Sammler in der ganzen Republik besucht.
Der Geruch von Büchern. Trocken. Leicht würzig, staubig, nach Papier, manchmal auch nach Leder. Unverkennbar. Stehen sie zusammen, geordnet nach Autoren, nach Ausgaben oder Jahrgängen, nach Verlagen oder Jahrhunderten, sagen sie einiges über den Besitzer aus. Mirko Schädel, der die größte Sammlung deutschsprachiger Kriminalliteratur bis 1945 zusammengetragen hat.
Da hatte meine Großmutter auf ihrem Bauernhof oben in der Kammer, wo man schlief, wo die Mäuse über die Bettdecken liefen, die hatte so ein Regal mit alten Büchern und das hat es mir angetan. Die hatte das irgendwo auf einer Auktion erworben. Das war aus einem Nachlass einer Volksschullehrerin, glaube ich. Und die hatte auch einen Hang zu, sowohl zu, was weiß ich, Oscar Wilde, bis hin zu Unterhaltungsliteratur von Frank Heller oder frühen Krimis aus den 20ern. Und die Bücher habe ich mir gegriffen und gelesen, weil da nichts anderes da war.
Das erste selbst erworbene Buch.
Bei einem Wandertag, als ich so in der 5. Klasse war, da sind wir durch den Wald marschiert, dann kamen wir an so einem Kiosk und der hatte auch Zeitungen und so ein paar Büchern. Und da stand Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde in so einer Jugendbuchreihe für 1,95 oder so. Da habe ich meinen Lehrer angepumpt um eine Mark. Eine hatte ich selbst. Und dafür habe ich mir das dann gekauft. So fing das an.
Michael Kross, früher Sozialarbeiter und längst pensioniert, hat im Jahr 2000 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück ein Antiquariat eröffnet. Sein Weg vom Sammler zum Händler steht stellvertretend für den vieler Antiquare. Zum Handel mit Büchern kam er, als er nach dem Studium arbeitslos war und erst seine eigenen, dann auch andere Bücher vor der Mensa verkaufte. Eine normale, übersichtlich geordnete Buchhandlung mag vielleicht 20.000 Titel anbieten, die wohlsortiert in Regalen präsentiert werden. Bei Michael Kross sind es deutlich mehr. Dicht an dicht stehen die Regale in seinem Haus, so eng, dass man sich kaum hindurchzwängen kann. Zwischen den gut 50.000 Exemplaren wirkt Kross, unablässig Zigaretten drehend, fast ein wenig verloren. Hermann Wiedenroth lebt in einem noch kleineren Dorf als Michael Kross. Kaum einer der 188 Einwohner verirrt sich in sein Antiquariat. Es liegt zwischen Feldern und Wiesen, gleich am Ortsausgang. Dort residiert Hermann Wiedenroth.
Also ich könnte mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Manchmal kommen Besucher hier raus und sagen, Gott, ist das nicht zu einsam, so weit draußen. Ich habe pausenlos Unterhaltung und Gespräche, einen unentwegten Dialog mit den Büchern, die um mich herum sind. Da kann man dann zum Tee ein Gedicht von Goethe lesen oder man kann zum Abend noch in einem Karl-May-Band schmökern oder man liest in einer Literaturgeschichte und ich muss sagen, mir ist es noch keine Minute langweilig geworden.
Der gelernte Antiquar Hermann Wiedenroth gründete seinen Bücherhandel 1980 in Krähenwinkel bei Hannover.
Als ich meine Ausbildung machte, wollte ich etwas sammeln. Dann habe ich mir das Antiquariat angesehen, mein Portemonnaie hervorgezogen, hineingeschaut. Da blieb als einziges für mich übrig, damals Recklams Universalbibliothek. Damals konnte ich für 10 Pfennig eine Nummer erwerben und ich weiß noch, dass ich einmal beim Antiquar war und für 36 D-Mark Reklambändchen kaufte, die ich kaum davontragen konnte. Wenn ich auf eine Reise gehe, ein Reklambändchen ist immer dabei. Reklam bin ich treu geblieben. Es gibt hier im Hause den Reklamsalon inzwischen, ein ganzes Zimmer, das voll ist nur mit Reklambändchen. Und auch heute bei jedem Ankauf, überall wo ich hinkomme, habe ich eine kleine Liste dabei und schaue, habe ich das Bändchen, habe ich es in gutem, zufriedenstellendem Erhaltungszustand oder habe ich es nicht und dann wird ergänzt.
Mittlerweile besitzt Hermann Wiedenroth über 10.000 Bände. Die Sammlung reicht von abgegriffenen bis zu neuwertigen und aufwendig eingebundenen Exemplaren.
Bei Reklam gab es in den 20er Jahren dann besondere Einbände. Beispielsweise habe ich hier Goethes Faust, erster und zweiter Teil, in einem sehr schönen vergoldeten Pergamentband. Da hat noch ein Antiquar einen Preis reingeschrieben von 12 Euro. Also für 12 Euro ein so schön gedrucktes und vor allen Dingen so schön gebundenes Büchlein zu haben, ist doch ein wirkliches Vergnügen.
Die meisten Büchersammler sind Männer, erklärt Mirko Schädel.
Ich glaube, das muss eine hormonelle Geschichte sein, irgendwie. Ich kenne in meinem Segment jetzt bei Sammlern von Unterhaltungsliteratur nur weit und breit eine einzige Frau. Und dagegen kenne ich wahrscheinlich 50 oder 60 Sammler Männer. Überwiegend Männer, das ist tatsächlich so.
Menschen wollen bewahren, aber sammeln kann auch manisch-destruktive Folgen haben. Bewahren klingt gut und schön und kulturvoll, doch wer bewahrt, muss anderes vernachlässigen.
Viele von diesen Sammlern zum Beispiel lassen sich ihre Bücher, wenn sie verheiratet sind, an die Adresse ihrer Arbeitsstelle schicken, damit die Frauen nicht mitbekommen, wie viel Geld sie da lassen. Ne? Damit die, weil die dürfen das nicht wissen, die Familie darf das nicht wissen, wie viel Geld letzten Endes in dieses Sammelgebiet fließt. Das ist auch deprimierend, weil Leute tatsächlich, ich kenne Familien, die müssen sich dermaßen einschränken, weil der Familienvater ein Sammler ist. Die leben auf niedrigstem Niveau, einfach weil diese Sammlung finanziert werden will.
Mirko Schädel.
Na, für mich sind Bücher auch Objekte und sind haptisch und man kann sie aufschlagen und man findet manchmal ein gepresstes Blümchen drin oder einen Vorbesitzernamen oder einen Stempel aus einer südafrikanischen Bibliothek oder ich weiß nicht was. Also die Bücher haben auch immer Geschichte und dieses digitale Buch hat ja überhaupt keine Eigenart mehr, keine Signatur. Es ist ja der blanke Text und transportiert zu wenig von allem anderen, was ein Buch ausmacht.
Antiquar Michael Cross hingegen ist pessimistisch.
Weiß nicht, das Kindle, das.
Und dann ist da noch eine Sorge. Wohin mit der Sammlung nach dem Ableben des Sammlers? Mirko Schädel.
Ich vermute mal, dass bei meinen Rentenansprüchen es darauf hinausläuft, dass ich irgendwann, wie viele andere Sammler ja auch, die Sachen irgendwie so stückweise wieder abstoßen muss, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.
Mirko Schädel besitzt viele Bücher aus Adelsbibliotheken, vor allem aus der Familie von der Leyen. Grund genug, daran zu zweifeln, dass just die eigene Sammlung nach dem Ableben die entsprechende Wertschätzung erfährt. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie aufgelöst wird. Vielleicht ist gerade das ein Grund für das Sammeln, dass man immer noch ein ungelesenes Buch im Haus hat. Und solange dieses Buch noch ungelesen ist, hat man noch etwas vor, ist man beschäftigt und hat keine Zeit zu sterben. Sammler sind glückliche Menschen. Mirko Schädel bestätigt das nur zu gerne.
Ich glaube, Bücher-Sammler sind glückliche Menschen. Die Freuden, die man hat bei erfolgreicher Jagd und Einsichtnahme in ein Buch, was man lange gesucht hat, die steht in keinem Verhältnis zu irgendwelchen anderen Freuden, die man so im Leben hat. Ich glaube, das verstehen nur Buchsammler.